Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und heute neben mir auf dem Sofa wieder unser Ressortleiter Multimedia, Patrick Lang.
Moin, guten Patrick. Morgen, guten Tag, hallo.
Das Thema Nachhaltigkeit ist ein richtig großes in der Elektromobilität und ein richtig großer Treiber. Und ein richtig großer Treiber von der Elektromobilität war auch Nissan, oder ist es immer noch? Weil Nissan galt ja oder ist lange Zeit mit dem Leaf der E-Auto-Hersteller Nummer 1 weltweit gewesen. Das ist nicht mehr ganz so. Wir wissen ja, Tesla hat da ein bisschen aufgeholt. Aber wir sind heute hier zusammen, weil wir mit der Nachhaltigkeitschefin von Nissan sprechen wollen und mit ihr mal beleuchten, wie das sich denn alles so verhält bei Nissan. Welchen Stellenwert die E-Mobilität hat und was sie denn auf die Nachhaltigkeit wirklich einzahlt. Weil da gibt es ja auch immer, gerade wenn man die Batterien anschaut, die Produktion, das Recycling etc. pp., nicht nur Jubelbotschaften und Heiterkeit zu verkünden. Das Thema Recycling, Lieferketten und. Das wollen wir uns alles heute anschauen mit Friederike. Deswegen schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast, kurz vor deinem Termin. Wir haben nachher einen harten Anschlag, das heißt, wir dürfen heute nicht überziehen. Aber erstmal herzlich willkommen.
Dankeschön, hallo.
Hallo.
Kannst du dich zu Beginn einmal kurz selber vorstellen, wer du bist, was du bisher gemacht hast und wie du da jetzt hinkommst zu dem, was du jetzt machst?
Okay. Also, Friederike Kienitz, bin jetzt schon fast 18 Jahre bei Nissan. Juristin als Background, Hintergrund, habe damit auch meine Karriere angefangen und habe dann meinen Weg in die zu Nissan gefunden, in die Automobilbranche. Und das war genau der Zeitpunkt, wo das mit dem Leaf anfing, die Elektromobilität. Was mich wahnsinnig fasziniert hat, da fingen die ersten Dinge an, der Transformation, des Wandels, der neuen Technologien. Mhm. Wie reagieren Kunden da drauf? Was brauchen sie auf der Seite? Und so ist dann mein Weg durch Nissan immer weiter gegangen. Der Bereich hat sich erweitert, den ich überschaue. Und heute bin ich unter anderem, überschaue ich die Nachhaltigkeitsstrategien von Nissan. Mit sehr großer Freude.
Das ist gut.
Mit großen Herausforderungen, ja, okay. Massiven Herausforderungen und nicht immer einer einfachen Reise. Aber ich glaube, das hat mich immer schon angeregt, Dinge, die nicht einfach sind.
Okay. Wie zum Beispiel ein Jurastudium.
Erstes Indiz. du sagst, du bist in diese Welt mit dem Leaf quasi auch dann reingestartet. Würdest du dich selber heute als Nachhaltigkeitschefin, Diversity-Chefin, bist du ein Öko?
Öko? Ich glaube, ich habe den Begriff lange nicht mehr gehört, muss ich sagen. ich glaube an Nachhaltigkeit unter einem sehr umfassenden Begriff, dass jedes Handeln, was man heute tut, sei es als Individuum, sei es als Unternehmen, sei es als Regierung, immer Konsequenzen hat. Und dessen muss man sich bewusst sein. Und jeder hat seinen Beitrag zu leisten, die Konsequenzen nicht nur negativ zu machen, idealerweise positiv. Wenn das der Begriff des Ökos bin ich ein vollständiger Öko. Okay.
Ich würde sagen, das ist eher verantwortungsbewusst oder so, aber
ich sehe es natürlich auch aus einem Unternehmen heraus. Unternehmen sind nicht ideologisch. Es wäre auch absolut falsch, wären Unternehmen ideologisch.
Wirtschaftlich muss es erst mal sein.
Sie müssen wirtschaftlich sein, sie müssen Profit machen, sie müssen Gewinne machen, weil ansonsten wären sie kein Unternehmen, sondern wären ein NGO. Und NGOs haben ihre Berechtigung in einer Gesellschaft, aber Unternehmen haben eben auch ihre Berechtigung in einem Unternehmen. Und wir kommen vielleicht auf das Thema Nachhaltigkeit und Profitabilität oder die Kosten der Nachhaltigkeit. Das sind zwei Dinge, die müssen einfach zusammengehen. Es gibt kein Entweder-Oder. Es muss ein Zusammenspiel geben dieser Dinge. Ansonsten wird eine Nachhaltigkeit auch nicht erfolgreich sein.
Ja, das ist, was man immer wieder hört von Leuten, die sich mit dem Thema befassen. Also kann man sagen, deine Aufgabe ist es, das Unternehmen dahingehend zu leiten und zu begleiten, dass die Erzielung der Gewinne auf Seiten der Nachhaltigkeit keine negativen Folgen verursacht. Oder möglichst wenige.
Oder andersrum, dass über ein Geschäftsmodell, was Nachhaltigkeit integriert hat, Gewinne erzielt werden.
Weil es nachhaltig ist, meinst du? Also quasi,
weil
es nachhaltig ist. Und nicht, obwohl es
nachhaltig ist. Also langfristig können nur nachhaltige Geschäftsmodelle Gewinne machen, ja. Profite machen.
Stimme zu. Ja.
Auf lange Sicht.
Ja.
Keine Frage. Sei es, dass die Regierung Regularien setzen, früher oder später, oder sei es, dass einfach eine Gesellschaft komplett verstanden hat, wenn ich jetzt alles kaputt wirtschafte, wird es nichts mehr da sein, um wirtschaften zu machen. Okay, aber das ist die lange, lange Perspektive. Mhm. Die kurzzeitige Perspektive ist oft eine sehr andere, aber wir reden über Elektromobilität, wir reden über Nachhaltigkeit. Wir reden über Technologie, die nachhaltig ist. Wenn man jetzt in die Technologie des Elektroautos geht, haben die Ingenieure vor Jahren etwas entwickelt, was aus meiner Sicht das Smarteste war, was es überhaupt sein konnte, nämlich Bidirectional Charging. Also man kann nicht nur Energie ins Auto ziehen, sondern man kann Energie auch vom Auto abgeben. Wenn wir uns jetzt die ganzen Gesellschaften angucken und Europa insbesondere, alle wollen erneuerbare Energien und dergleichen haben und das alles morgen und so weiter. Das ist eine ganze Infrastrukturtransformation. Mhm. Und die diese Grids, Grid Operators, wie nennt man das?
Netzbetreiber
haben müssen in dieser Bandbreite eines Energiesystems hantieren mit der Energie, die da durchgehen. Jetzt kontrollieren sie aber nicht, wann der Wind kommt, richtig?
Ja.
Bisschen haben sie eine Erfahrung, wann die Sonne scheint. Okay, das kann man vorher sagen. Das
geht, die habe ich auch. Ja.
Aber es kommt eine Masse an Energie in dieses Netz oder auch gar nichts. Die Betreiber dieses Netzes müssen aber dafür sorgen, dass es immer in einer bestimmten Bandbreite ist. Was macht man denn? Puste ich jetzt einmal in die Luft, damit mehr Wind da ist? Nein, das wird nicht gehen.
Ein schönes Bild, wie sich jemand so ein großes Windrad stellt und so aus aller Kraft.
Aber jetzt stellen Sie sich vor, oder stellen wir uns vor, dass alle Autos ersetzt wären durch Elektroautos. Und wir arbeiten alle, fahren zum Job, das Auto steht sowieso 80%, plucken das in eine Steckdose rein, alle 600.000 in Stuttgart zum Beispiel. Und wenn jetzt der Grid Operator feststellt, ich habe zu wenig, nehme ich mir ein bisschen, 1-2% von den 600.000 Autos und stabilisiere damit das Netz. Oder aber zu viel, ich pumpe etwas in die Batterien rein, die da in den Autos stehen, um das auszubalancieren. Wir reden über sehr viel Geld. Das kostet sehr viel Geld, diese Dinge auszubalancieren oder ein großes wirtschaftliches Interesse auch von Netzbetreibern, das hinzukriegen. Und es ermöglicht natürlich, mehr erneuerbaren Energien abzunehmen.
Ja, klar. Ne?
Und langfristige oder planbare Verträge zu machen. So, der Kunde sitzt auf seinem heute noch sehr teurem Elektroauto und merkt, dass er eventuell damit Geld verdienen kann. Oder andersrum, seine Elektrizität Kosten runterzufahren. Genau, ja. Und dann wird das Auto auf einmal wirtschaftlich. Wir haben mehr Kunden, die sich für Elektroautos interessieren. Wir haben als Unternehmen Geschäftsmodelle, die die Profite machen. Und wir haben ein Problem gelöst, dass wir schneller sind in der Transformation der erneuerbaren Energien.
Wir haben tatsächlich in der letzten Folge mit Manfred Pschibilla, Entschuldigung, den Namen. Manfred, du wirst es mir verzeihen. Genau darüber gesprochen, sehr ausführlich, ich glaube knapp 2 Stunden über das Thema bidirektionales Laden, Gridcodes und wenn ihr euch das alles reintun wollt, ich fand es mega spannend.
Wir hätten auch 4 Stunden sprechen können.
Wir hätten, aber Patrick hat irgendwann gesagt, das ist vorbei jetzt. Aber weil du das gerade ansprichst, das bidirektionale Laden, das ist ein kleiner Triggerpoint von mir.
Na, herzlichen Glückwunsch.
Ich hab's geschafft, ja.
Ja, genau.
Nur ganz kleiner. Es ist so, wir haben beispielsweise auch mal mit Ove Petersen zu dem Thema gesprochen von GP Joule, der uns dann sehr anschaulich vorgerechnet hat, was das denn alles bringt. Und dann haben wir gesagt, okay, die Autos würden irgendwie 20 kW oder 10 kW entladen und geladen werden können. Wir haben aber aktuell, ich meine, in Deutschland einen Energiebedarf von 600 Terawattstunden ungefähr. Und wenn wir alle Autos elektrisch hätten und so weiter, dann kämen wir trotzdem nur auf ein paar Prozent dazu. Also diese Idee, dass wir mit allen Autos im Netz tatsächlich da was richtig reißen können, die ist gar nicht so einfach darstellbar. Und ich verstehe, dass du das als Geschäftsmodell sehen willst im Auto. Ich persönlich finde bidirektionales Laden mega spannend. Aber vor dem Hintergrund, dass Heimspeicher immer billiger werden, dass die Autos halt dann am Netz sein müssen, diese Wallbox entsprechend da sein muss, die Kommunikation da sein muss und der Regulatorik, Manfred hat immer wieder das Wort Sektorkopplung, was richtig hässlich ist, aber ich glaube sehr gut beschreibt, also die Vernetzung zwischen Autohersteller und Energiewirtschaft, dass die so, naja, so mittelgut läuft. Wenn man das alles in Betracht zieht, dann ist bidirektionales Laden halt auf dem Papier cool.
Mhm.
Aber nicht so richtig greifbar. Ich glaube, Manfred sprach von 2028. Könnte es dann so vielleicht die ersten...
Deutschland, oder?
Ja, genau.
Also.
Ich kann jetzt nicht mit Daten, also ich kann jetzt nicht gegen diese Zahlen angehen. Es wird sich zeigen. Was ich nur weiß, ist, wir haben 40 Pilotprojekte gemacht.
Mhm.
Und wir haben mit verschiedensten Partnern zusammengearbeitet, Energieunternehmen, um die Kalkulation zu machen. Es wird sich nachher zeigen. Ja, mhm. Es ist immer mit neuen Geschäftsmodellen. Man macht seine Papierrechnung, man macht seine Pläne. Wird es so sich realisieren, wie man denkt? Man weiß es nicht. Man weiß es erst dann, wenn es sich materialisiert. Ich weiß nur, wir gehen live in England, ja. 26.
Die haben aber auch, was es angeht, soweit ich weiß, ein einfacher gestricktes Stromnetz. Nicht ganz so krass gebackupt wie in Deutschland. Nicht ganz so.
Genau, es wird entscheidend sein, sich auf die Gegebenheiten des konkreten Landes einzugehen. Und die Gegebenheiten jedes Landes in der Europäischen Union sind sehr divers.
Ja.
Sehr divers. Und auch die Regularien sind sehr divers. Ja. Da gibt es aus meiner Sicht noch ein massives Potenzial, sich da auch abzustimmen und abzusprechen, damit einfach bestimmte Dinge standardisiert werden können. Ist es die einzige Antwort auf diese Frage? Daran glaube ich nicht. Es ist immer die Mischung bestimmter Dinge, die zusammenkommen, um dann auch ein Erfolg zu sein. Aber das Entscheidende ist, man kann viel darüber reden und da gebe ich auch recht, man kann viel darüber schreiben und man muss anfangen zu machen, zu testen, zu machen und miteinander zu reden. Also sei es Regierung, sei es an Energieunternehmen, jeder hat seine Interessen.
Ja.
Da muss man gucken, wo bringt man sie denn zusammen, die Interessen.
Ich glaube, Manfred macht sogar dieses Projekt unter anderem mit, also er ist einer, der das mit euch in England umsetzt, dann tatsächlich so hands-on, wenn die bauen am Ende, also Ambibox baut am Ende Wallboxen und Kram und macht das, glaube ich, mit euch dort.
Ja, machen ist aber insgesamt ein gutes Stichwort.
Machen ist gut. Klingt ein bisschen nach Carsten Linnemann, aber ja.
Oh, ja. Entschuldigung. Das ist jetzt ein kleiner Downer für mich hier emotional. Ja. Nein, wir spielen hier meine politischen Trigger nicht aus, glaube ich. Nee, machen meine ich jetzt ganz praktisch im Sinne von Nissan. Die machen ja erstmal Autos. So.
Ja.
Ne? Und Luca hat es in der Anmoderation schon anklingen lassen. Was ja häufig gerade von Kritikern in der E-Mobilität angebracht wird, ist, dass die Produktion ja so einen riesigen CO2-Rucksack mit sich bringt und dass man deshalb das gar nicht kaufen dürfte. Und Wertschöpfung ist auch ein Problem, weil die geht dann nach China und nichts bleibt in Europa. Wie auch immer, es gibt viel, du wirst dich täglich konfrontiert sehen mit solchen Aussagen. Aber kannst du uns entsprechend wahrscheinlich auch ein bisschen verraten, was sich in den letzten Jahren so getan hat, um den CO2-Fußabdruck eines Automobilherstellers produktionsseitig zu verringern.
Ja, es ist total richtig. Man kann sich nicht nur das Auto als solches angucken auf der Straße und zelebrieren, juchi, juchi, wir haben Elektroautos, die auf der Straße keine Emissionen haben.
Mhm.
Natürlich kommt dann die Frage, wie wird denn das Auto überhaupt mit Energie gespeist? Erste Frage. Ja, das trägt ja auch dazu bei. Und wie wird das Auto auch produziert? Und um das Kind beim Namen zu nennen, der Energieverbrauch eines Automobilherstellers durch die Produktion von Elektroautos geht massiv hoch.
Mhm.
Also das heißt, man hat erstmal einen Energiebedarf, der höher ist als bei den traditionellen Autos. Man muss ja irgendwo anfangen, richtig? Mhm. Und das ist auch der Ansatz der meisten Automobilhersteller, aber auch bei uns. Wir haben erstmal ein Ziel erklärt, dass es bis 2050 CO2-neutral ist. Und wenn wir darüber reden, dann meinen wir komplett. Mhm. Ja? Also nicht nur das Auto als solches, nicht nur unsere einzelnen Fabriken, sondern wir gehen komplett mit dem Supply Chain. Also wir reden da von Lifecycle Vehicle, sodass man, wenn man über das Auto spricht, über ein CO2-neutrales Auto sprechen kann, vom Beginn bis, also wo man den Stift des Designs.
Well to wheel quasi.
Genau, ja. Genau. Und das ist natürlich ein sehr komplexes Gefüge, wenn man mal ein bisschen verstanden hat, wie eine Automobilindustrie aufgestellt ist, wo der Automobilhersteller Verträge mit seinen Tier Ones, den ersten Suppliern hat, aber dann kommen ja noch, die nächsten 10, die nächsten 20, die nächsten 30. Und dann reden wir ja auch, was wir heute in dieser Welt heute sehr stark erleben, über eine global ausgerichtete Automobilindustrie, die sehr verteilt ist über den Kontinent. Mhm. Ob jetzt die Produktion in England, in Spanien, in Japan oder in den USA stattfindet, entdeckt man immer wieder, wo denn auch nur das kleinste einzelne Teilchen herkommt. Also das ist eine Komplexität. Also, wie geht man damit um? Wir bei Nissan haben jetzt erstmal angefangen, also es gibt Pläne für alles. Ja?
Das ist schon mal gut.
Für alles, und das meine ich von unserer Produktion bis zur Logistik, bis zu dem, wie wir einkaufen, mit Zielen, die wir erreichen wollen. Wir fangen natürlich auf jeden Fall da an, was in unserer ersten Kontrolle ist, was unsere Offices angeht, was unsere Produktion angeht. Und jetzt kann ich hier ein, zwei Beispiele, unsere Produktion in England, die jetzt auch künftig 3 Elektroautos ausschließlich produzieren will. Da wird die Batterie-Factory direkt nebenan sein, also kurze Wege. Und das Ganze wird sukzessive immer stärker mit erneuerbaren Energien
gespeist.
Vielen Dank. So, das heißt, da gibt es schon Solarpaneele, Windräder und dergleichen. Das Ziel ist hier vor 2050, nämlich 2035, CO2-neutrale sein. Da, wo wir also Dinge beschleunigen können, beschleunigen wir sie heute, wo es in unserer Kontrolle ist, das zu beschleunigen. Dann reden wir natürlich über den ganzen Supply Chain, und da sind Guidelines, die wir rausgeben, Policies, die wir rausgeben, und zusammenarbeiten mit den Lieferanten, wo wir gemeinsam versuchen, Ziele festzusetzen, wie man den Weg der Neutralität zusammengehen kann.
Das heißt, ihr helft den Zulieferern, auch wenn die selber nicht klarkommen, quasi um CO2-neutral zu werden?
Es gibt Gespräche, wo man helfen kann, also wo man auch Best Practices shared, also zum Beispiel, wie nennt man das auf Deutsch? Verdeutschtes Wort.
Vorbilder.
Genau.
Gott!
Wie zum Beispiel Automatisierung von Prozessen. Was wir aber auch in der Hand haben, ist Design des Autos. Also wie kann man die Anzahl der Teile reduzieren, was natürlich dann auch geringeren Aufwand, geringere Energie in der Produktion bedeutet, weniger Parts, die dann auch noch geschippt werden müssen und so weiter. Das ist alles, also wenn man einmal über dieses Prinzip der Nachhaltigkeit nachgeht, es geht immer nach Prinzipien. Erstmal reduzieren. Wie kann ich meinen Verbrauch, meinen Energiekonsum reduzieren? Was kann ich automatisieren? Was kann ich weglassen zum Beispiel? Und das ist übrigens auch ein wunderbares Beispiel für Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit.
Total, weil du das gerade sagst, und das Reduzieren bringt ja den Punkt. Ich war vor 2-3 Wochen bei den Kollegen von Renault, mit denen ihr sehr eng zusammenarbeitet. Ja. Die haben ein Auto vorgestellt in Paris, den Renault Emblème, also ein Auto.
Emblème.
Mein Französisch ist so gut wie mein Japanisch.
Das höre ich dann heute noch.
lassen wir das. Haben eine Studie vorgestellt und ein Projekt, bei dem sie mit Zulieferern versuchen, möglichst nachhaltig ein Auto zu bauen. Und ich meine, den CO2-Fußabdruck auf 5% zu minimieren. Oder irgendwie sowas. Nagelt mich bitte nicht auf die Zahlen fest. Auf jeden Fall signifikant weniger. Unter anderem, indem sie aus dem Türgriff, der ursprünglich aus 50 Teilen bestand, den nur noch aus 5 Teilen bauen lassen wollen von dem Zulieferer, aus dem sie andere Teppiche benutzen, Felgen, alles Mögliche. Wenn du sagst weglassen, denke ich mir, ihr arbeitet ohnehin schon so eng mit den Franzosen zusammen. wieso gibt es da nicht noch mehr derlei Joint Ventures und es gibt noch mehr derlei Weglassen-Element? Weil warum müsst ihr das machen, Renault machen, Mercedes machen, VW machen, Tesla machen und wie sie alle heißen?
Weil wir im Wettbewerb sind.
Ja, aber seid ja mit Renault auch irgendwie manchmal.
Manchmal auch mit anderen.
Ja, schon. Nein, ich will nur also vom...
Ich verstehe das. Und da steckt auch ein Kern, also...
Weil das machen ja gerade alle. Ich meine, der BMW macht das ja auch mit dieser Vision Circular als Beispiel. Die fand ich auch ein spannendes Projekt. Das ist jetzt 3 Jahre alt, glaube ich. Das war so ein bisschen
vier
aus,
schon.
Vier. Also ja. so ein Alu-Block, wo dann nichts mehr lackiert wurde, sondern mit Wärmebehandlung dann Farben auf dem Auto generiert wurden und nur Recyclingmaterial und irgendwelche alten Reifen geschreddert für die Fußmatte. Alles nicht neu, aber wird gefühlt, also jetzt aus der journalistischen Sicht, macht jeder nochmal neu. Und ich frage mich, wir wissen jetzt, dass wir aus PET-Flaschen Fußböden für Autos machen können.
Ja.
Wieso müsst ihr das auch nochmal lernen? Das wissen wir doch. Also ich weiß es jetzt schon seit ein paar Jahren.
Ja, aber das wissen wir ja auch. Also das ist ja ein Wissen des Supply Chains. Das sind ja nicht unbedingt wir, die das entwickeln. Das sind die Lieferanten, die sich überlegen. Genau. Natürlich, da gibt es eine Möglichkeit. Ich weiß, ich muss nachhaltig werden. Ich weiß, die Ziele sind das und das. Okay, was kann ich mir überlegen, dass ich bestimmte Materialien im höheren und recycelten Anteil hole? Das sind ja nicht zwangsläufig wir, die Autohersteller, die das entwickeln, sondern es ist ja Innovation, die in einem... Supply-Chain-Zuliefererteil stattfindet. Die sind natürlich frei, das jedem anzubieten. Also es ist ein gemeinsames Wissen. Aber Innovation, also trotzdem muss ich das mit einem Kaviat sagen, Innovation ist etwas, was ganz inhärent für ein Unternehmen ist. Mhm. Und das wird nicht geteilt. Sonst kommen wir wieder in den Bereich des NGOs. Ja? Mhm. Open Platform, Open IP, Open Artist, I give everything to the world. Yeah? I don't need a return. I don't need to earn money.
Das ist ja auch nur bedingt. Das ist
eine noble Vorstellung halt.
Es ist nobel, aber wenn wir zum Beispiel die Open Source Software Community angucken, sieht man auch, dass es nicht zwangsläufig diese eine Antwort dafür sein muss, dann, dass offen oder frei nicht automatisch heißt, ich kann nichts mehr damit verdienen. Aber damit machen wir, glaube ich, ein Thema auf, das noch weiter wegführt. Zuschauer wissen es und Zuhörer, ich fürbrennen würde. Meine Frage ist eher andersrum vielleicht dann gestellt. Wenn wir jetzt sehen, es gibt diese Materialien, wir können den Teppich aus PET-Flaschen machen, wir können was auch immer, den Kunststoff aus alten Reifen machen. Ist es dann einfach aktuell noch nur, in Anführungszeichen, zu teuer, um es tatsächlich zu machen? Weil es geht ja, also irgendwie habe ich den Eindruck, wenn ich mir jetzt aus allen Autoherstellern, die da auf der Welt rumfahren oder ihre Autos bauen, alles zusammen tue, dann wäre das schon lang da, dieses Auto. Aber wäre das dann einfach zu teuer oder ist dann die Innovation nicht genug geteilt oder man hat es noch nicht genug verstanden?
Ich glaube, es geht nicht darum, die Innovation nicht verstanden zu haben. Es geht auch stark um Angebot und Nachfrage.
Also ums Geld.
Also es natürlich. Wäre dann zu teuer. Ja, und auch überhaupt der, ob es vorhanden ist. Also ich gebe jetzt mal ein sehr konkretes Beispiel. Es gibt noch nicht so viele, die mit recyceltem Plastik umgehen und es anbieten auf dem Markt, dass es alles in das Auto zu dem richtigen Preis eingebaut werden kann. Ja. Mhm. Das meine ich mit Angebot und Nachfrage. Ich gebe jetzt mal noch ein sehr, sehr konkretes Beispiel. Black Minerals Batterie. Also die Europäische Union gibt ja auch vor, dass das strenge Recycling, genau, zu Recht Anteile, auf Recyclinganteile in den neuen Batterien, in den Autos vorhanden sein müssen. Wir haben mal eine Simulation gemacht. Wo kriegen wir das denn her? So viele Autos gibt es noch gar nicht auf der Straße und so viele kommen auch noch gar nicht zurück. Das heißt, das wird ja absurd. Man fängt an zu überlegen, ob ich nicht vielleicht doch früher ein Auto einfach mal zurücknehme, damit ich mehr recyceltes Material bekomme, um dann die Regularien zu erfüllen. Also sind bestimmte Dinge noch nicht so ganz zu Ende gedacht. Und das ist oft auch das Problem. Nicht die Frage, wissen wir es nicht, ist die Technologie noch nicht da. Aber da wir in so eine Transformation gehen, gehen wir natürlich von bestimmten Dingen aus, die sich aber jetzt heute noch gar nicht materialisiert haben und vielleicht noch nicht da sind.
Aber Leafs wurden ja schon. 500.000 etwa.
Ich glaube,
so weltweit verkauft.
Eine ganze, oder?
Oder eine ganze Million?
Ganze Million? Hm. Also viele.
Viele.
Da müsste ja schon ein paar Rückläufer geben.
Aber die kommen auch später zurück, als wir dachten. Die Batterien sind besser, als wir dachten. Also die halten länger. Nee, das ist grundsätzlich sehr schön und so sollte es ja auch sein. Aber in der Tat, wir arbeiten jetzt mit Partnern zusammen, um eben die Rückführung der Batterien auch, sagen wir, effizient auch machen zu können. Das heißt, man nimmt die zurück, man beurteilt sie, welche Qualität haben sie, gehen sie wieder in die Produktion für ein Auto, gehen sie in Repurposing und so weiter. Mhm. Aber Geschäftsmodelle mit diesen Second Life Batteries rechnen sich natürlich erst mit Scale. Mhm.
Ja.
Und wenn ich die Projektionen sehe, also 2-3 Jahre, weiß ich, vielleicht dann kommt's zurück. Also man
echt,
bereitet
also so
lange
brauchst du, also brauchen wir noch, um das sinnvoll ist für einen Autohersteller in den Second Life Batteriemarkt
vollständig
veritabel einzusteigen.
Ja, im Moment sind es kleinere Projekte hier mal da, aber es ist noch nicht so viel, dass es in Scale geht.
Mhm. Okay, ist auch spannend. Und das, obwohl der Leaf ja so ja, also am meistverkaufte Auto, E-Auto lange gewesen der Welt.
Ja, ja.
Aber wenn wir jetzt Richtung Recycling gehen und vielleicht wieder so ein Open-Source-Ding, aber auch in, vielleicht in eine Art Modularität denken, was ja auch die Lebensdauer von Autos signifikant verlängern würde, wenn man mehr Plug-and-Play hätte. Ich finde, ein schönes Beispiel ist immer die Idee des Fairphones dafür. Jetzt kann man über die Ausgestaltung am Ende sicherlich diskutieren, ob das ausreicht, gut war oder was auch immer. Aber dass man sich da mehr auf Standardkomponenten festlegt, die man dann tauschen kann. Batterietauschsysteme beispielsweise. Ich weiß, für ein Leaf ist es wahnsinnig schwierig, da irgendwas zu machen. Wird es in Zukunft einfacher sein, dass ihr sagt, wir und jetzt nicht ein Batterietausch im Sinne eines NIO, ich fahre in eine Wechselstation, was auch denkbar wäre, und dann dauert es irgendwie, wie lange dauert es? 10 Minuten? 5 Minuten?
5 Minuten. Kommunizieren Sie zumindest.
Fertig. Und dann neue Batterien, Anführungszeichen, sondern schon vielleicht mit einem Werkstattaufwand, aber lösbar. Nicht mit so anstrengend, wie es aktuell der Fall ist. Onboard-Charger, auch ein tolles Beispiel für euch.
Ja.
Jetzt mit der EV-Cleaning Podcast gehabt, da wurde dann erklärt, dass beim Aria das nicht ganz so trivial sei, mit Onboard-Charger tauschen, auch teuer und nicht schön.
Also wir haben ja das aber auch aus dem Grund, wir haben eine Partnerschaft mit Silence, die machen so Nano-Cars, weil wir in die City-Geschichte reingehen wollten.
Die machen auch
wollten.
Diese E-Roller, ne? Mit dem
auch Technik. Die E-Roller.
Ja, genau, ja.
Und also, dass wir auch anbieten können, da geht es nämlich, ist praktisch so ein Trolley-Koffer.
Genau,
ja,
genau. Habe ich schon mal hier durchs Haus gezerrt.
Genau, genau. So, dass es diese Möglichkeiten gibt. Es ist auch so, dass unsere Batterien sind ja Module. Das heißt, die kann man
theoretisch aufteilen.
Aufteilen,
kleiner machen, größer machen, je nachdem, wie der Bedarf ist. Grundsätzlich stimme ich total zu. Es wäre ein richtiger Ansatz, den Weg zu gehen und das auch zu überlegen, gerade auch wenn man jetzt sich die Frage stellen muss, wie lange fährt man denn eigentlich ein Auto? Es gibt so zwei sehr unterschiedliche Trends, die sich aber nicht unbedingt ausschließen. Es ist einmal die Nachhaltigkeitsgedanke, insbesondere bei jüngeren Leuten, denen ist das wichtig. Geben Sie mir Geld aus dafür? Nein, auf gar keinen Fall.
Das haben Sie im Zweifel auch gar nicht.
Haben Sie auch gar nicht, genau. Aber es ist natürlich ein wichtiger Aspekt, der zunehmend wichtig ist. Das ist eine Sache. Auf der anderen Seite muss es immer individuell sein. Immer auf dem neuesten Stand. Immer das letzte kind of Ding. Und der Zyklus wird immer schneller, schneller, schneller. Also wenn wir vor ein paar Jahren noch über Videos, die gepostet worden sind, wie lange 5 Minuten gesprochen haben, reden wir jetzt über 30 Sekunden. Wahrscheinlich geht es irgendwann zu 10 Sekunden.
Das ist so voll anstrengend für uns.
Podcast, weiß ich gar nicht. Aber was ich nur sagen will, ist, die Erwartungshaltung ist auch eine andere. Das schließt sich nicht aus, weil der Fokus wird auf die Technologie des Autos sein, also die Technologie und des Nutzens, der Konnektivität und so weiter, die im Auto ist, während das Auto als solches, Deutschland vielleicht später, aber andere Länder, Design spielt vielleicht gar nicht mehr so eine große Rolle.
Oh, das darfst du Designer nicht sagen.
Ich weiß.
Aber das
und auch in Deutschland wahrscheinlich nicht.
Das klingt so ein bisschen nach dem chinesischen Ansatz, oder? Auch was man hier hört zumindest, dass die Autos so entworfen werden, dass du als Nutzer immer ein aktuelles Erlebnis hast. Aber was wirklich um dich rum ist,
ändert sich vielleicht gar nicht so sehr.
Das ist, ja.
Ja, und zu der Frage zurückkommend mit der Batterie, da ist auch eine Komplexität zu handeln. Transport, Reparaturen von Batterien.
Das ist ein Riesengeschiss, um das freundlich zu formulieren, glaube ich.
Sehr komplex. Sehr komplex. Und der Aufbau, und das machen wir ja gerade mit denen, die die Batterien auch einsammeln und mit wem wir da zusammenarbeiten. Also da sind wir schon fortgeschrittener in Norwegen und in England. Ist ein sehr komplexes Thema. Wie setze ich dieses Netzwerk auf? Weil ich brauche ein flächendeckendes Netzwerk, um das zu machen, um dann vor Ort eventuell eine schnelle modulare Umbau zu machen. Gleichzeitig muss es wirtschaftlich sein. Wie setze ich das auf? Und zu Batterien als Gefahrengut sind ziemlich also komplexe.
Da kommt dann die Juristin wahrscheinlich in dir hoch.
ich beschreibe mich unter dem sowieso immer sehr als schizophren. Weil
aber jetzt, wenn es um Nachhaltigkeit geht, Batterien, ihr produziert in Sunderland ja selber nebendran bald Batterien, ich glaube aktuell noch nicht.
Doch, schon. Ja, ja.
Aber nur Endmontage, aber Zellen macht ihr nicht. Ich mache, glaube ich, eine Batterie, also.
Nee, doch, inklusive Zellproduktion, Zellen? Ja.
Dann tut mir das an der Stelle sehr leid. Insgesamt ist aber so, dass ich den Eindruck habe, dass wir in Europa aktuell relativ wenig Zellproduktion haben. Und das höchste der Gefühle ist oft eine Modulproduktion oder eine Batterieproduktion. Das wurde die Zellen, die Module und die Module dann
quasi zusammenstecken.
Genau, das ja nur noch in Anführungszeichen die Endmontage, was an vielen Stellen komplex genug ist. Wenn wir jetzt Europa in den Fokus nehmen und sagen, wir wollen hier Nachhaltigkeitsvorreiter werden, was Europa ja gefühlt immer will.
Das klar.
Wie siehst du denn dann aus deiner Nachhaltigkeitsbrille heraus, guckend auf solche Sachen wie mit Northvolt-Pleiten und so, mit den Abkündigungen von diversen Produktionsstandorten für Zellen, Fabriken etc. pp.
Das ist das Dilemma. Ich hatte ganz am Anfang darüber gesprochen, Nachhaltigkeit ist auch das Einzige, was ein Unternehmen gucken muss, weil damit macht es Geld. Langfristig. Das Problem, was wir heute haben, ist ein wirklich massives Problem, insbesondere auch für Europa. Diese Transformation ist noch nicht zu Ende gedacht oder wurde, wie wird das mit den, wie nennt man es im Deutschen, Cafe Regulations, wo die Automobilhersteller praktisch penalisiert werden dafür, nicht einen bestimmten Mix von Elektroautos und CO2-Emissionen zu haben.
Die Grenzwerte.
Die Grenzwerte, genau. Die Projektion der Nachfrage, Projektion der Nachfrage für Elektroautos war eine ganz andere vor ein paar Jahren. Darauf aufbauend sind Regularien festgesetzt worden, sind Automobilhersteller, sind Batterieproduktionen.
Es sind Milliarden investiert worden, weil man das erwartet hat.
Genau, weil man das erwartet hat. Und jetzt ändert sich. Und wir merken jetzt, dass wir in einem System stecken, wo wir nicht so schnell darauf reagieren können, weil wir auch Abhängigkeiten haben von anderen Teilen der Welt.
Ja.
Und dass auch bestimmte Lokalisierungen hier nicht passiert sind, wie sie eigentlich hätten passieren müssen. Und die Automobilhersteller, natürlich arbeite ich für einen Automobilhersteller, es wurde lange Zeit wirklich nur auf die geguckt und sozusagen in die Ecke gesetzt, ihr treibt das voran. Ja, wir haben eine Rolle. Wir spielen eine Rolle, aber es ist viel, viel komplexer, als es ist. Und wir sehen das jetzt. Die Nachfrage ist nicht da. Kunden also wollen nicht gezwungen werden, eine bestimmte Technologie zu kaufen. Ihnen wird auch kein Anreiz gegeben, sie im Zweifel zu kaufen.
Das finde ich spannend, weil jetzt kann man natürlich sagen, es ist kein Anreiz da. Man kann auch sagen, die Technologie ist nicht gut genug. Aber auf der anderen Seite ist man vielleicht auch wieder in so einem, wir kennen es aus der Solarindustrie, es wurde zu viel gepampert, deswegen, du hast vorhin die Innovationsfähigkeit, die Notwendigkeit von Innovationsfähigkeit beschrieben. Ist vielleicht auch das ein Thema, dass man es ihnen dann am Ende zwar große Ziele hingesetzt hat, aber eben auch mit vielen Subventionen. Und jetzt nehmen wir Northvolt als Beispiel. Wir nehmen all die anderen Batterieproduktionsfirmen. Nehmen wir das ganze Chip-Thema, was ja auch damit mit reingeht am Ende, um diese Innovationskraft zu treiben weiter. Wie viel Geld da rein versprochen wurde, um dann was zu haben, was da nicht kam und es eben nicht aus einer gewissen Autarkie, aus einem regulären, du hast vorhin die Wirtschaftlichkeitsfrage mit aufgeworfen, dass es halt eh läuft, weil es gut ist, weil es sich selbst trägt, sondern weil es immer nur sich trägt, weil es gewünscht ist. Also haben wir uns da nicht auch selber das Bein eigentlich gestellt? Und klar, wenn man dann eine E-Auto-Prämie zwischen Weihnachten und Neujahr noch irgendwie kassiert in Deutschland, dass das nicht förderlich ist, steht, glaube ich, außer Frage. Aber war die Subventionspolitik davor, mit der man das befeuert hat, hat die nicht auch einfach einen großen Schatten drauf geworfen und irgendwie das schöner gerechnet und schöner gepinselt, als es reell dann war und hätte je sein können?
Also ich kenne mich jetzt nicht mit der Förderungspolitik in Deutschland so genau aus, aber ich kann nur einen... Europa hat nicht sehr stark investiert in Innovationsförderung.
Mhm. Wer hat das gut gemacht, in deinen Augen?
Die USA zum Beispiel haben stärker in Innovationsförderung und da sieht man auch, wie es ist auch einfacher, Innovation in die...
In die Produktion
zu bringen.
Ja.
Hier sind die Kosten für diese Investitionen relativ hoch. Es sind viele Böden von Regularien zu beachten, was es sehr kompliziert macht. Innovation, Agilität und dann Implementierung.
Mhm. Das heißt, wir sind in unseren Prozessen zu langsam.
Wir sind in unseren Prozessen und auch in der Unterstützung, sagen wir mal, einer schnellen Entwicklung und einer Antwort. China hat Corona sehr gut genutzt, die Zeit. Mhm. Sehr, sehr gut genutzt. In die Entwicklung der Technologie von Elektroautos und die Konnektivität. Der Staat hat natürlich auch stark gefördert, sehr stark. Und was sehen wir jetzt? Tollen Wettbewerb, und der belebt, ja, ist gut.
Ja, ja.
Aus China kommend, die uns zeigen, wie viel kostengünstiger Dinge sein können und wie viel schneller Dinge sein können. Mhm. Das belebt natürlich den Wettbewerb. Das setzt viele Dinge in Frage, die wir im Unternehmen tun. Uns wird gezeigt, da sind andere Möglichkeiten. Okay, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen da umgucken und anstrengen. Aber das ist es nicht alleine.
Mhm.
Da spielt, sagen wir mal, der Staat, wie er eingreift oder die Regierung, wie sie eingreifen, auch eine starke Rolle, was sie fördern und wo sie fördern und mit welcher Schnelligkeit sie Dinge fördern. Ich war ja ehrlich gesagt erstaunt, wie schnell die Europäische Union eigentlich in diesem Fall, sie hatte die Regelung zu diesen Strafen geändert. Das ging relativ schnell.
Ja, es kann auch mal flink gehen.
Genau, und das ist ja schon wieder, nicht, dass man irgendwie von den langen Zielen weggehen muss, aber dass es eine gewisse Agilität gibt, war für mich ein sehr positives Zeichen, dass man verstanden hat, dass man agiler sein muss, auch als jeder Player in der Antwort auf so große wirtschaftliche Fragen, die auf einmal alles... Ja, auf halt den Kopf stellen.
Aber jetzt auf der Frage aufbauend nochmal, weil ich habe jetzt vorhin die These in den Raum gestellt, wir haben zu viel Subventionen gehabt. Wenn wir jetzt nach China gucken, wenn wir mit den Leuten reden, die da Analysten sind etc. pp., hören wir immer, dass die Unternehmen dort mit Geld und Subventionen von ihren lokalen Provinzen etc. pp., nennen wir es mal, unterstützt werden, um das höflich und nett zu formulieren.
Unterstützt, ja.
Wir haben auch schon hier mit Daniel Kirchert, von der damals das BMWi-Projekt mit hochgezogen hat, er erwartet ein Blutbad dort, weil es zu viele Marken gibt, weil zu viel unterstützt wird, dass sie nicht
250
halten kann.
Automarken,
glaube ich,
habe ich mal gelesen. Ja.
Also es ist halt einfach verrückt. Und ich meine, so viele Menschen wohnen dann in China doch nicht, dass das irgendwie Sinn ergibt. Man kann sich auf die Frage stellen, ob diese 50, 55, die wir in Deutschland haben, ob das notwendig und sinnvoll ist. Aber da ist sehr viel unterstützt worden. Wir sehen den IRA in den USA. Da wird auf, dass ich eine Batteriezelle beispielsweise produziere, kriege ich einen fixen Betrag vom Staat zurück, der wirklich gut ist. Ich habe den Zahl leider gerade jetzt nicht auswendig hier, aber der wirklich toll groß ist. Egal, ob die jemand haben will, diese Zelle, ob die gut ist, ob die technologisch fortschrittlich ist oder nicht. Also, da wird, glaube ich, nach Kilowattstunden abgerechnet, wenn ich es richtig verstanden hatte.
Mhm.
Also total irrsinnig.
Mhm.
Meine Frage war, aber eigentlich haben wir nicht zu viel subventioniert, weil die Geschäftsmodelle sich nämlich nicht selber tragen. Was ich jetzt aber raushöre ist, wir müssten noch viel, viel mehr subventionieren, weil die anderen ja auch so viel subventionieren.
Ja.
Ist das die Antwort? Noch mehr Geld ins System reinschmeißen?
Ich glaube, es ist gar nicht so sehr die Frage, noch mehr oder die Summe des Geldes. Mhm. Das Entscheidende bei solchen Dingen ist ja immer die Frage des gezielten Förderns, des effektiven Förderns. Was will man denn eigentlich fördern? Was will man denn eigentlich erreichen? Will ich mal kurz den Markt der Elektroautos hochboosten? Okay, dann ist so eine Prämie gut. Will ich, dass die deutschen oder französischen, europäischen Automobilhersteller nicht so einen starken Wettbewerb bekommen aus China? Weil wir wissen, da gibt es starke Subventionen. Deswegen sind Tarife angesetzt worden. Will ich das? Dann wird der Preis der Elektroautos ja insgesamt höher. Ja? Ja? Das klar. Heißt, die eigentlich leiden, ist der Kunde.
Genau, weil das zahle ich am Ende.
Genau. Sollte man nicht anders denken, es kann natürlich für eine Industriewirtschaft entscheidend sein, ob sie überleben in der Zeit. Ne? Genau, also das darf man nicht vergessen. Aber das eigentliche Ziel muss ja sein, dass man hier in Europa Standorte der Produktion hat, die A, wettbewerbsfähig sind in einem globalen Wettbewerb und B, nachhaltig sind in dem Sinne und auch langfristig sind. So. Mhm. Wie erreiche ich das? Das muss gesetzt sein. Da muss gesetzt sein, okay, wie erreiche ich das? Wo muss ich fördern? Wen muss ich zusammenbringen? Es ist ja oft nicht nur das Geld. Es ist ja oft auch, was sind die Pläne, mit welchen Playern aufgesetzt werden. Dann kann ich entscheiden, was sind die kurzfristigen Maßnahmen, die ich mache. Ich glaube, wir haben ein bisschen das Problem, dass wir viel zu kurzfristige Maßnahmen machen in Antwort auf bestimmte Dinge, aber eigentlich keine Vision haben. China hat in dem Sinne eine Vision, wie sie mit den Dingen umgehen kann, was nicht unbedingt die einer der USA entspricht, aber jeder muss das einmal definieren. Ein Zielbild.
Die haben leider auch die Rohstoffe.
Ja, aber da ist auch, das ist eine Kernfrage, eine absolute Kernfrage jetzt auch in der Welt, in der wir heute leben oder in den geopolitischen Situationen, wo wir merken, wir sind abhängig oder was sind eigentlich die Abhängigkeiten, die wir haben. Welche Alternativen muss ich denn anfangen aufzubauen? Weil ich mich nicht darauf verlassen kann, dass das so weiter, also dass man so weiterlebt, wie man in den letzten 80 Jahren gelebt hat. Krieg und Frieden. Also
ich glaube, das ist die Lektion, die wir gerade alle lernen müssen.
Alle lernen, genau. Und wir haben alles aufgebaut, auch in der Automobilindustrie, aus einer globalen Perspektive, weil wir global integriert sind, um Scale zu haben und so weiter. War auch richtig so. Jetzt ist aber die entscheidende Frage, ist das nachhaltig? Mhm. Also nachhaltig im weiteren Sinne, ist das tragbar? Mhm. Weil wenn irgendwo eine Sache passiert, laufe ich Gefahr zu kollabieren. Ich sag's jetzt extrem.
Aber das ist ja, dass alles einbricht am Ende, klar. Also das
genau, und da müssen, ich finde, das ist extremst entscheidend, heute darüber nachzudenken, wie setzt man das auf? Aus Industriesicht, aus Regierungssicht, das Langfristige setzt. Sagt doch, was bedeutsam ist einem die Industrie wichtig? Ja?
Es ist ja auch eine spannende Frage. Brauchen, also es gibt immer das, jetzt, wir haben dann wahrscheinlich bald irgendwie tatsächlich einen Kanzler. Und da heißt immer, Deutschland muss Industrieland bleiben. Ich finde die Frage, also ich persönlich habe da eine Meinung zu und ich sage wahrscheinlich ja, aber dass das immer so unhinterfragt rausgerotzt wird mit Deutschland muss Industrieland bleiben, weil halt
je häufiger du das machst, desto mehr Menschen glauben sein.
Finde ich halt irgendwie auch fragwürdig. Müssen wir denn Industrieland sein? Also ist Schweden denn Industrieland? Geht's denen schlecht? Ist Dänemark ein Industrieland? Geht's denen schlecht? Weiß nicht. Also so von der Blickrichtung aus betrachtet.
Müssten wir nicht Innovationsland werden?
Genau, müssten wir nicht Innovationsland werden? Müssten wir nicht Forschungsland werden? Müssten wir nicht intellektuelles Land werden?
Aber was heißt denn eigentlich Industrieland? Also wir reden ja über Industrieland wegen der Automobilindustrie in Deutschland, richtig?
Das heißt aber ganz oft Produktionsland. Maschinenbau. Im Sinne von, genau, also
aber da wird es ja interessant. Was heißt das denn eigentlich? Heißt es nicht im nächsten Schritt absolute Automatisierung? Nutzung von AI?
Ja.
Sind wir nicht dann schon in einem Technologieland? Also ich glaube, man kann gar nicht mehr so stark separieren die Frage der Technologie
die Trendschärfe
zu Industrialisierung. Und ist es Und das ist ja Teil einer Transformation. Ich weiß, es ist nicht immer das einfachste Thema in einem Land, aber die Automatisierung der Prozesse, was China zum Beispiel auch sehr vorantreibt, bedeutet natürlich, dass man umdenken muss, auch in der Arbeitswelt.
Mhm.
Langfristig absolut zum Vorteil einer Gesellschaft.
Mhm.
Aber es sind natürlich ganz viele zusammenhängende Schritte, die dann gegangen werden müssen. Und das meine ich mit der Investition. Man muss sich ganz genau überlegen, was man erreichen will. Will man eine automatisierte Industrie oder ein Technologieland werden, mhm, was das angeht? Und damit hängen dann ganz viele Schritte zusammen. In welche, was sagt man, Skills,
Fähigkeiten
der Arbeitswelt muss ich stark investieren? Was muss ich fördern? Wo kreiere ich die Innovation Hubs, das jetzt nur aus meiner, ich glaube, Deutschland hat ja einen massiven Vorteil mit diesem ganzen mittelständischen Bereich. Ja? Eigentlich ist alles perfekt aufgesetzt, um eine Innovation sofort in die Produktion zu kriegen. Das heißt, wo muss ich da eigentlich jetzt ansetzen, was zu fördern? Also,
ja,
um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, es geht nicht so sehr um das Geld. Es geht um den Willen, A, B, C zu fördern.
Das
langfristig und dann jeden Schritt danach gehend und nicht so schnell agil in der Roadmap zu sein, aber das Ziel weiter voranzutreiben. Und da ist, ich glaube, es ist noch nicht so klar.
Also hast du die Befürchtung, dass, wenn ich es jetzt vereinfacht formuliere, wir ein Ziel definieren, das in der Zukunft liegt, aber im Zweifel nicht bereit sind, einzelne Teilschritte zu gehen, weil die für sich genommen sich vielleicht unangenehm anfühlen? Aber die zahlen ein auf das langfristige Ziel. Sie werden sich lohnen, aber den Leuten oder den Firmen oder den Politikern fehlt die Vision, das zu erkennen. Ist das ein Problem?
Weiß ich nicht, ob es ihnen fehlt, das zu erkennen, aber sicherlich ist es keine leichte Aufgabe.
Mhm.
Aber was natürlich wichtig ist, aber das sehe ich auch, wenn bei uns im Unternehmen mit Regierungen gesprochen wird, oft findet schon gar keine richtige Kommunikation statt. Also die Kommunikation findet statt, aber sie ist verstanden worden, was eigentlich die Interessen sind. Und wenn man dann den einzelnen Schritt, und jeder weiß genau, der einzelne Schritt hat diese Rolle in dem Großen und Ganzen, dann ist das ja einfach zu vermitteln.
Eigentlich schon.
Ja, nicht das Schwierigste, aber das ist wirklich schwierig. Und sagen wir mal, wir reden natürlich auch über sehr grundlegende Fragen oder auch einer der massivsten Transformationen aus meiner Sicht, in der wir gerade sind.
Mhm. Also, aber ja. Ich würde gerne ein bisschen Richtung, ich finde es mega spannend, vorneweg, aber ich würde gerne ein bisschen wieder Richtung Nissan gucken und auch, wie ihr euch aufstellt, dann auch im internationalen Vergleich. Ihr seid ein japanisches Unternehmen. Europa ist jetzt, glaube ich, nicht euer Kernmarkt, aber die USA zum Beispiel sind sehr, 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 sehr wichtig für euch.
Mhm.
Wie steht damit zum Beispiel Japan da, was es angeht? In Japan hört man auch, was die Demografie angeht, etc. pp. Ist alles nicht so einfach. Die japanische Regierung setzt wahnsinnig viel auf Wasserstoff. Ich glaube, ich habe zumindest den Eindruck, ihr nicht so richtig. Ich glaube, vor 2-3 Jahren gab es mal ein Auto von euch, das aber schrecklich teuer war, das ihr bauen wolltet. Wie seht ihr euch denn auch aus eurem Heimatland rauskommend, in die Welt guckend? China ist auch was Relevantes für euch an für sich. Da aufgestellt auch, was die Heimat macht und was man dann draußen macht und so. Ist das da einfacher dann oder schwieriger?
Ich würde sagen, das ist jetzt gar nicht so viel komplizierter als ein europäischer Automobilhersteller in die Welt guckend.
Okay.
Ja, also Deutschen.
Japan ist genauso schwierig wie...
Nein, Japan hat ja eine sehr ähnliche Demografie oder Historie als jetzt vielleicht Europa, die Bevölkerung alter hat. Ist auch eine starke Automobilindustrie zu Hause.
Gibt viele Schnittmengen.
Ja, wie in Deutschland. Großer Fokus auf Innovation. Ingenieurswesen und dergleichen, während wir ja in der heutigen Welt ist der Motor vielleicht nicht mehr so spannend, also die Komplexität eines Motors, sondern Elektromobilität. Na gut, auf jeden Fall, da sind schon Parallelen. Ich sehe insofern Japan jetzt nicht so anders als Europa zu dem Rest der Welt. Nissan ist schon seit jeher globales Unternehmen. Ist ein Japan, hat eine japanische DNA, aber ist schon immer sehr global aufgestellt worden. Auch, sagen wir mal, was das Management angeht, nicht zwangsläufig immer ausschließlich japanisch. Und das trifft Nissan wie jedes global aufgesetzte Unternehmen die Schwierigkeit. Ja, USA ist ein wahnsinnig wichtiger Markt für uns.
Der gerade richtig, richtig schwer wird.
Der sehr schwer wird. Aber wir haben auch, und China ist auch ein sehr schwieriger Markt für uns. Europa auch. Also
gibt es einen leichten Markt?
Es gibt im Moment, glaube ich, keinen leichten
Markt. Welcher ist der leichteste für euch? Dann im Umschluss, aber
der Mittlere Osten.
Echt, ja? Okay.
Spannend. Okay.
Viel Allrad-Kompetenz gefragt. Das heißt, und,
da ist, ja.
Da also, wirft man die Navaras rein und es läuft.
Petrol. Zack. Petrol.
Ja, okay, ja, klar.
Das Wüstenauto ist geliebt.
Ich hätte auch
gerne ein Auto. Ja, ist auch ein tolles Auto.
Aber, kann ich halt nicht kaufen.
Gut, USA, China. Also wir haben Produktion in den USA. Es ist jetzt nicht so, dass wir nicht produzieren. Und ich glaube, mehr als die Hälfte der Autos, die wir in den USA verkaufen, werden auch da gebaut. Natürlich mit der Tarifpolitik von Trump müssen wir gucken wir jetzt in bestimmte Richtungen, was muss geändert werden. Mhm. Und man muss die Dynamiken jetzt auch sehen, die passieren weltweit. Wie muss man sich aufstellen?
Aber gibt's, ja.
Bitte. Ich glaube nicht, dass man global bleiben kann.
Okay, das
wäre. Es wird kleinteiliger.
Es muss. Ich glaube, man muss sich. Die Risiken sind so überschaubar geworden und was wir auch schon bei Corona, es ist eine Serie von Ereignissen, die passiert sind, auch bei Corona schon gemerkt haben, wenn ein kleines Teil in dieser komplexen Automobilbranche falsch geht, dann bricht ein ganzes System zusammen.
Aber guck mal, da steht nur einen halben Tag ein Tanker quer im Suezkanal.
Genau.
Aber jetzt auf der Ebene heraus, das finde ich immer sehr spannend, die ganze Globalisierungsidee ist ja nicht, vielleicht auch ein bisschen, aber nicht nur deshalb entstanden, weil es irgendwelche Manager gibt, die gerne Meilen sammeln und Senatorstatus auflegen wollen. Vielleicht auch, will das nicht, vielleicht gibt es auch da gewisse Punkte, aber vor allem, weil man sich verspricht, dass es billiger davon wird. Mhm. Wenn du jetzt sagst, wir müssen stärker lokalisieren und Parallelstrukturen, die es am Ende sind, aufbauen, dass dann diese Autos, die dort gefertigt werden, die Zuliefererteile, die dieses Auto nicht irgendwo in China, Werkbank und dann distribuiert in die ganze Welt, dann wird es ja teurer, weil ich eine zweite Fertigungsstraße brauche, eine siebte Fertigungsstraße brauche, für ein und dasselbe Produkt. Weil ich da jeweils einen Fabrikmanager brauche und. Nicht nur einen, sondern halt dann sieben. Das heißt ja, alles wird teurer. Das heißt ja auch, dass das Thema. Ich kann das vielleicht mit Automatisierung in gewisser Weise kontern, aber das erste Ding, bis die Fabrikhalle steht, ist es teurer, weil ich sieben brauche, nicht eine. Das heißt aber, insgesamt ist das Wirtschaften viel, viel schwerer dadurch. Mhm. Und insgesamt müssen ja dann viel mehr Unternehmen, also wird es für alle teurer und das heißt, das Inflationsthema beispielsweise lässt uns nicht los.
Ist richtig, also die Idee der Globalisierung ist, damit es billiger wird. Ja. Es
und Senatorstatus, aber ja. Aber,
weiß ich nicht, aber das ist die Idee. Scale, geringer Fixkostenverteilung, ganz einfache Rechnung, billiger. So, wir wissen aber, dass, also man macht ja, macht ja kalkulierte Risiken, also als Entscheidung im Unternehmen. Also natürlich spielen die Kosten eine Rolle, die Profitmargen spielen eine Rolle. Aber wenn ich ein nicht kalkulierbares Risiko habe, was es mir womöglich alles wegnimmt in einem Moment, muss ich eventuell höhere Kosten akzeptieren. Auf der anderen Seite, das ist doch die hervorragende Herausforderung für Innovation. Mhm.
Das heißt, wir wieder.
Wie schaffe ich es, die Produktionskosten oder die Kosten eines Unternehmens nicht zu erhöhen, durch multiple Standorte, vielleicht Vertriebssysteme. Wenn wir in die Nachhaltigkeit gehen, wir reden ja eigentlich über Zirkularität, Closed-Loop-Zirkularität. Genau, ja. Also die Idee, jetzt kommen wir wieder zurück, der Nachhaltigkeit ist ja sowieso lokal. Mhm. Also so viel wie möglich aus dem, was vor Ort und in kleinen Teilen da ist, wieder zu verwerten, wieder zu verwerten, wieder zu verwerten. Wenn ich das schaffe, habe ich sowieso geringere Kosten. Das heißt, ich muss nur smart sein, in dem, wie ich ein Netzwerk aufbaue, dass es mir nicht die Kosten um die Ohren schlägt für lokal. Aber dann könnte ich das erreichen. Das Ziel muss es ja sein, und das für jedes, ist ja ein typisches Ingenieurproblem. Die Ingenieure müssen doch durch die Decke gehen, aber wir reden hier über Prozesse, ja. Ja. Aber ich muss geringere Kosten haben. Ich weiß, ich kann sie nicht mehr erreichen durch Scale oder Globalisierung. Ich muss sie im Kleinen machen. Was muss ich also tun, um es zu erreichen?
Das ist so, die Metrik ist eigentlich die gleiche wie im Engineering. Ja, das stimmt schon. Du willst halt was anderes geringere Widerstände in einem Elektroantrieb oder so.
Ja.
Und das führt dazu, dass du, ich finde mal Lucid interessantes Beispiel, aber dass du nur ein kleines Löchlein irgendwo reinmachst, wo du Kühlmittel durchschießt, aber es kühlt halt viel besser.
Ja.
So,
ja, genau.
Also das führt zur Innovation. Ist schon spannend eigentlich, liegt.
Und das muss passieren jetzt.
Ja. Also wie macht ihr das bei Nissan jetzt konkret? Das ist ja dann im Prinzip was machen deine Mannen unter dir und die Frauen unter dir? Wie befähigst du auch dazu? Weil wir haben gerade festgestellt, das ist irgendwie ein klassisches Ingenieursding, aber es ist doch nicht so richtig einfach.
Nein, ist nicht so einfach. Also wo ich von absolut überzeugt bin, ist, dass die Innovation, die Lösung eines Problems wird niemals vom Management kommen. Niemals.
Ist auch nicht die Aufgabe, würde ich sagen.
Ist auch nicht, genau richtig, ja. Ist auch nicht die Aufgabe. Wovon man sorgen muss, aus meiner Sicht, und mehr denn je, ist, dass man Teams erlaubt, ein Problem erstmal zu verstehen. Also sagen wir mal, das große Problem verstanden zu haben, wie es geht. Also was eigentlich die Sorge ist. Dann zu gucken, dass irgendwo am Produkt, am Markt, am Standort Leute die Befähigung haben, nachzudenken. Eine Lösung versuchen zu
Die Erlaubnis auch haben.
Die Freiheiten ist ein besserer Begriff. Die Freiheiten zu haben, an bestimmten Dingen zu arbeiten. Und da muss man einfach nur dafür sorgen, dass sie durchkommen. Also ich bin davon, ich überlege gerade, ob ich ein Beispiel geben kann, wie das Beispiel Design von Autos. Wir haben ja Designer sitzen bei uns in London, in Paddington, die designen ihre Autos. Die spinnen den ganzen Tag über Nachhaltigkeit. Wie designe ich ein Auto, dass es weniger Teile hat? Setze ich den Strich hier oder wie mache ich das mit Türgriffen und dergleichen? Die oder andere müssen jetzt anfangen zu überlegen, wie kann ich jetzt ein Auto designen, was ja teilweise schon passiert, dass ich ohne großen Aufwand einen Teil rausnehmen, wieder reinsetzen kann. Dann kommen die Kreativen in der Produktion. Und ich muss dazu sagen, im Zweifel die wirklich am Band arbeiten. Die verstehen das nämlich, sonst versteht das keiner. Wie kann ich vielleicht eine modulare Produktion aufsetzen? Kann ich vielleicht Teile davon nehmen? Ich designe praktisch eine Fabrik global, virtuell. Ja, jeder das gleiche System, das wird scale gemacht, global und dergleichen. Und dann setze ich Module, also jetzt spinne jetzt einfach Module auf, irgendwie in kleineren Modellen, wo dann angefangen. Das können natürlich nur die Leute, die in der Fabrik arbeiten und damit tagtäglich irgendwie zu tun haben.
Und es halt sehen auch dann und spüren.
Sehen, spüren.
Und auch für sich selber machen vielleicht, auch, weil der Antrieb ein anderer da ist dann.
Und dann kommen vielleicht 3-4 Vorschläge im Kleinen, da könnte man was verbessern. Ich merke ja immer nur die besten Vorschläge, die besten Innovationen sind immer die, die irgendwas ganz Kleines haben. Kleines Problem, aber dann auf einmal, wenn man merkt, okay, das nehme ich jetzt und setze auf ein scalable Ding, eine massive Veränderung setzen.
Mhm. Cool. Das ist es wirklich.
Hast du noch Fragen, Patrick? Weil ich glaube, wir müssen auch bald zum Ende kommen.
Ich, wollte den harten Anschlag schon angemahnt haben. obwohl ich das sehr ungern tue in dem Fall. Hätte noch Fragen, aber du wirst noch mal wiederkommen müssen, fürchte ich.
Ja?
Ja, ja, ich denke schon.
Nee, sehr gerne.
Das
sehr
ist
gerne.
Gut. Aber also, wir können dir trotzdem nicht ersparen, den obligatorischen Move-Podcast-Abschluss mitzumachen, den dir Luca gleich...
Ich habe noch eine Frage.
Ja, okay. Wir wissen, nach dieser Frage vorstellen.
Ja. Wir wissen, du bist mit dem Zug hergekommen.
Ja.
Was fährst du sonst für ein Auto?
Den Aria im Moment.
Ah ja.
Okay.
Also ich fahr natürlich Nissan. Ich fahre immer verschiedene. Mich kriegt man eigentlich nicht mehr an ein Nicht-Elektroauto.
Dann bist du sehr dankbar, dass ihr den Aria habt. Weil davor musstest du noch den alten Leaf fahren.
Ja, den bin ich aber auch sehr gerne gefahren. Und der neue Leaf kommt ja sehr bald.
Und der neue Micra kommt, glaube ich, in knappen kommt auch. 3 Wochen.
Und ganz bald kommt auch noch der neue Juke, EV. Also ich freue mich. Aber ich teste eigentlich im Fall immer verschiedene. Es gibt immer ein Elektroauto bei uns im Haus und dann ist es im Moment der X-Trail E-Power.
Mhm.
Und der nächste wird wieder noch ein Juke sein. Ich wechsle immer, aber meine absolute Favoriten sind immer die Elektroautos, egal was.
Alles klar. Dann wird auch das für Gerd vor allem festgehalten, wenn der muss die Frage nach, welches Auto ist es, ist obligatorisch.
Ach so, okay, Entschuldigung. Irgendwie, ich bin ja nun nicht Gerd, aber ich schreibe mir das hinter die Ohren.
Genau, ich krieg's sonst hinterher wieder zu hören, warum hast du nicht gefragt?
Nein, ist okay.
Zum Schluss jenes Buch-Podcast gibt es noch die A- und B-Fragen. Das heißt, du musst dich für das Für oder Wider kurz entscheiden, wenn es eine spannende, nette Anekdote gibt, gern auch die da lassen. Bist du mehr der Typ Streaming, Dienst oder CD und Schallplatte?
Streaming.
Ferrari oder Tesla? Und das kannst du nicht Nissan sagen. Ferrari oder Tesla?
Ich bin sprachlos. Ferrari.
Gut.
Mhm.
Die bauen ja auch bald Elektroautos oder so.
Hybride
gibt's. Genau. Apple oder Google?
Autsch. Apple oder Google? Apple.
Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
Aktuell altes Bauernhaus auf dem Land.
Okay. Auto oder Fahrrad?
Fahrrad.
Okay, dann im Auto, vorne oder hinten?
Hinten.
Okay. Bist du eine gute Beifahrerin?
Nein.
Ich mag ehrliche Antworten.
Interessante Antwortkombination, die ich so noch nie gehört habe. Wahnsinn.
Okay. Datenschutz und AGBs. Bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All? Also liest du das durch, was man so landläufig freiklicken?
Ich bin ja Juristin.
Ich wollte gerade sagen.
Frage ich.
Aber deswegen, jetzt kommen die Geheimnisse. Juristinnen lesen sich nie AGBs durch. Okay. Weil sie wissen... Es bringt überhaupt nichts.
Okay.
Das bestätigt mich auf so vielen Ebenen.
Ich dachte, man muss das lesen, damit man weiß, was. Aber ist.
Nein.
Okay. In Sachen Wunsch, Adrenalinpegel, Motorradfahren oder Fliegenfischen? Also Motorradfahren oder.
Ich dachte
oder?
Erst Fliegen, aber das ist ja Fliegenfischen. Adrenalin, Motorradfahren.
Okay. Star Wars oder Star Trek?
Wieder noch. Ich weiß, Star Wars.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Steak oder Falafel?
Falafel.
Nachteule oder Lerche?
Lerche.
Alles klar, das war's schon. Friederike, vielen Dank.
Bitte gerne, was auch immer jetzt aus diesen... ja,
die senden wir genauso raus. Einfach.
Ja, natürlich, ich freue mich schon auf die Kommentare.
Das war gut, vielen Dank. An euch da draußen natürlich auch vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wenn ihr noch eine Frage an Friederike habt zum Thema Nachhaltigkeit oder auch sonst, schreibt ihr uns gern, weil wir nötigen auch dir dieses Versprechen ab. Wenn wir Fragen bekommen, die wir nicht selber beantworten können, dann dürfen wir die...
Beantworte ich die sehr gerne.
Cool. Vielen Dank dafür. Das heißt, schreibt uns gern an die beliebte E-Mail-Adresse podcast@move-magazin.de. Ansonsten bei YouTube einfach direkt unten in die Kommentare, bei Apple Podcasts in die Kommentare, Spotify. Ihr wisst, wie es funktioniert. Abonnieren nicht vergessen, liken, teilen, weitersagen auch nicht vergessen.
Uns mal loben vielleicht.
Uns
auch.
Mal loben.
Kann man ja auch mal machen.
Ihr dürft auch kritisieren. Das ist alles okay.
Klar. Ich lese das nicht. Dann machst du das halt.
Ich leite es dann weiter.
Gut.
Ja, dann nochmal vielen Dank.
Danke euch.
Und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao. Tschüss.